Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Zuhörerinnen, hallo liebe Songpoeten-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Songpoeten-Podcasts und heute ist es endlich passiert, seit der ersten Staffel wirklich graben wir an dieser Frau rum und besteht die riesen Hoffnung, dass sie einmal zu uns zu Besuch kommt und heute ist es endlich soweit. Ich freue mich irrsinnig, sie endlich einmal kennenzulernen. Herzlich willkommen, Ina Müller.
Ich freue mich mindestens genauso irrsinnig, Nils. Dass ich endlich mal dabei sein darf.
Du bist auch unsere erste Remote-Aufnahme wegen Corona und dem ganzen Quatsch. Und so ist dieses Reisen gerade nicht so einfach. Und du bist die erste Person, mit der ich am Bildschirm ein Interview führe.
Ja, ich darf aber auch, ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, dass wir auch gerade eine Dreiviertelstunde dran gearbeitet haben. Es gibt jetzt das Chrome-System über Google. Ich habe hier schon alles auf meinem Rechner. Und denk dran, ich bin Mitte 50, ich möchte sowas alles eigentlich gar nicht mehr. Jetzt kamen sie heute mit, wir machen das aber per Chrome. Und dann breche ich immer schon zusammen und denke, nimm doch das, was es schon gibt. Na gut, jetzt treffen wir uns hier per Chrome, soll gut sein, habe ich gehört.
Wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft, irgendwie alles einzurichten und wir sehen uns und hören uns und können ein lebhaftes Gespräch führen über dein ganzes Werk. Ich habe mich da jetzt ja mal informiert für diesen Podcast, dass ja so wahnsinnig viele Medien umfasst und Sachen umfasst, die du irgendwie schon gemacht hast. Von verschiedenen Sendungen, verschiedene CDs mit verschiedenen Bands, Platten, Bücher hast du mehrere schon geschrieben, hast im Kinofilm mitgespielt. Das würde ich wahrscheinlich besonders freuen, wenn man da immer wieder darauf rumreitet. Ich meine, du bist natürlich erstmal in allererster Linie bist du ja eine riesengroße, muss man ja wirklich schon sagen, Talk-Legende im deutschen Fernsehen, weil Inas Nacht, deine Show, die machst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ich glaube, sind wir nicht schon bei 13? Du hast gerade mehr über mich gelesen, als ich über mich lese. Ich glaube, 13 Jahre gibt es uns jetzt.
Das ist für eine Fernsehsendung extrem lang, muss man sagen, heutzutage.
Ja, finde ich auch. Und man altert ja mit und Alter ist ja im Fernsehen immer noch nicht so gern gesehen, sage ich mal.
Ja.
Deswegen bin ich ein bisschen stolz, dass es immer noch irgendwie weitergeht. Jetzt haben wir gerade den Vertrag für nächstes Jahr unterschrieben, dann werden es 14 Jahre sein.
Und du machst immer 12 Folgen pro Jahr, ne?
12 pro Jahr und das finde ich ist auch gut so. Ja. 12 Mal sich betrinken im Jahr geht mehr, halte ich auch nicht aus, ehrlich gesagt.
Ja, weil du machst es wahrscheinlich auch nur noch in der Fernsehsendung, ne? Privat eigentlich.
Ja, weil die Regeneration, aber das reicht auch. Aber dann aber auch mit Ansage.
Ja. Was ich so interessant finde, ist, ich habe jetzt mehrere Interviews mit dir gelesen und was da so auffällt, ist, dass mit dir führen die Leute immer Interviews so über das Thema Alter zum Beispiel. Also du wirst immer wahnsinnig, ich will jetzt nicht sagen, auf dein Alter reduziert, aber das ist immer so ein Riesen, so eine Riesenüberschrift für alle. Du kokettierst ja auch ein bisschen damit, mit deinen Albentiteln und so, aber dass du jetzt irgendwie plötzlich die Altersexpertin Deutschlands bist, das ist wahrscheinlich auch nicht so geplant gewesen, oder?
Ich glaube, Nils, ist es so. Man muss ja, wenn man ein Album macht, drüber reden. Und da gibt's halt Künstler, da bist du froh, wenn dir überhaupt irgendeine Frage einfällt. Und dann gibt es so Künstler, die haben so wie ich einen Song übers Rauchen drauf. Oh, ist gerade nicht angesagt, da kann man mal drüber reden. Hat sie etwa eine Hommage, ein Liebeslied ans Rauchen geschrieben? Dann gibt es einen Song, der heißt Laufen, da geht es halt drum, ich habe echt keinen Bock auf Sport, muss ich aber machen. So, da kann man natürlich gut drüber reden. Es gibt den Eichhörnchen-Song über irgendwie, es wird man, nicht nur der Körper wird alt, auch das Gehirn wird nun mal, so ist es nun mal, älter. Gesicht kannst du dir operieren lassen, aber Gehirn halt nicht. Könnte man wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob sowas heute schon mal, ob sowas schon gemacht wurde, so ein Gehirn mit Hyaluron unterspritzen. Also ich glaube, dass jeder Journalist einfach froh ist, diese Themen zu haben. Und nicht über ellenlanges Gedöns sprechen zu müssen. Mir fällt jetzt nichts ein, aber ich kenne halt Alben, da geht's sehr viel um Emotionen und um die immer gleichen Bilder. Das ist nicht so leicht, über so ein Album, finde ich, dann zu sprechen.
Ich finde, du bietest ja so viele Themen an, über die man sprechen kann und trotzdem kommen alle immer nur mit den plakativsten oder einfachsten irgendwie auf dich
zu. Ja, das stimmt. Aber danach, wenn sie mit den Plakativen durch sind, geht es oft auch noch um die Liebeslieder, weil selbst die, ich will mich jetzt gar nicht so doll loben direkt am Anfang, aber ich mag das, über jedes Lied könnte ich jetzt mit dir eine Stunde einen Podcast machen. Über das Thema, man trifft nach vielen Jahren den Ex im Supermarkt wieder und der hat eine Frau im Arm, die ist sichtbar schwanger und man denkt, Alter, die hat ja nun gar nichts mit mir zu tun. So hätte ich also sein sollen. Und dann gibt's halt einen Song darüber, kann man schon ganz gut drüber erzählen. Könnten wir jetzt mal drüber erzählen, eine Stunde. Wir könnten auch über Fast halt länger als fest sprechen. Da geht's auch, eine gute Geschichte, finde ich. Heute, ihr jungen Leute sagt, glaube ich, ghosten. Da geht's drum, wenn man so sich verliebt und alles ist irgendwie gerade so auf dem Zenit der Hormonwallung. Es geht jetzt irgendwie seit 8 Wochen, alles ist schon passiert. Bam, und dann ist der weg oder sie ist weg. Ja. Und über dieses Gefühl, also fast halt länger als fest, dass man über dieses Ding ein Leben lang, ich glaube, noch auf dem Sterbebett denkt, was war da damals wohl? Man erfährt ja nie, warum.
Aber ich meine, du wirst ja auch schon 2, 3 Beziehungen geführt haben.
Ja, mehr, ne?
Ist dir das nie selber mal passiert, dass du jemanden geghostet hast, dass du einfach gesagt hast, so, oh, das ist alles so mühsam, ja, und der kapiert das eh nicht und ach komm, ich.
Aber einfach, auch da muss ich bis heute sagen, da schäme ich mich auch ein bisschen, ja, weil man hätte auch, also ein Anruf hätte es auch sein können. Und das dieses stimmt. Einfach ja, nicht in der Lage sein, einfach nur ganz klar. Ich habe es einmal geschafft, wirklich zu sagen, du und hier und ich, es ist mir zu viel und ich möchte nicht und die, es reicht nicht. Also alles, was man so reinpacken kann, wo man denkt, es bleiben keine Fragen offen. Und am nächsten Tag bekam ich von diesem Mann einen Anruf. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche oder ob ich das Gras wachsen höre, aber er hätte das Gefühl, wir hätten gerade irgendwie Probleme. Und da habe ich gedacht, okay, das lohnt sich also auch nicht. Also wenn einer was nicht verstehen will, dann will er es halt auch nicht verstehen, dann kannst du auch ghosten. Aber so ist das Leben nun mal. Also mal betrügt man, mal wird man selber betrogen, mal haut der eine ab, dann der andere. Aber diese ungelebten, glaube ich, Beziehungen sind, glaube ich, deswegen so intensiv und bleiben so bis zum Lebensende, weil sie so auf dem Höhepunkt der Hormone, die sind gerade alle draußen, die Hormone, und schwirren in deiner Blutbahn. Und dann ist der weg. Und die Hormone schwimmen halt rum und sagen, wo ist er denn? Wir sind doch alle da, wo ist er denn jetzt? Das ist, glaube ich, dieses Schreckliche, so wie als hättest du Heroin quasi genommen und es lässt die Wirkung nach. Und dann abrupt, weil es direkt in Liebeskummer geht. Und Liebeskummer, glaube ich, wieder ganz andere Hormone schickt, oder?
Ja, glaube ich auch.
Das eine ist, glaube ich, Cortisol, ist, glaube ich, was Liebeskummer schickt. Und das andere sind, glaube ich, die guten Hormone, die geschickt werden, wenn du verliebt bist.
Aber gab es jemals eine Beziehung oder gibt es noch eine Beziehung, die du mal geführt hast, an die du heute noch zurückdenkst und denkst, ach, das hätte man eigentlich auch weitermachen können?
Ja, nächste Frage. Ja, manchmal es gibt ja manchmal auch Umstände. Es ist ja nicht immer die Liebe, die weg ist. Es sind ja manchmal auch einfach Umstände, die beschissen sind. Also klar, so kann man es ja auch sagen. Natürlich. Und das sind dann die Beziehungen, wo ich gesagt hätte, also mit der Person hätte ich gern weitergemacht, aber es ging aus den und den und den Gründen halt nicht. Ja.
Und bist du sehr eifersüchtig?
Nein, gar nicht. Aber das stört mich auch ein bisschen. Ich wäre gern ein bisschen eifersüchtiger.
Warum?
Ich glaube, dass das Kreativität weckt, Eifersucht.
Was, wirklich?
Ich glaube, dass das Gefühl Eifersucht ein sehr starkes Gefühl ist. Und wenn man das nicht hat in sich, fehlt ein Stück, wodurch man wahrscheinlich noch schöne Songs schreiben könnte.
Ja. Ich glaube, Eifersucht ist in nichts ein guter Berater.
Nie.
Ich bin zum Beispiel auch gar nicht eifersüchtig. Ah. Und ich verstehe es auch nur so halb. Also ich kann es quasi nachvollziehen, ich kann es mir so erklären, rational, aber ich kann nicht begreifen, wie man das fühlen kann. So, weil ich immer
kann denke, das auch das erklären, aber es steht wahrscheinlich dafür, dass Eifersucht auch immer zu tun hat mit einem nicht sehr großen Selbstbewusstsein. Nicht mal für die Person, sondern vielleicht in der Beziehung. Ja. Also man behauptet ja immer, in der Beziehung liebt immer einer mehr. Und da ist ja meistens der Eifersüchtige nur nicht unbedingt der weniger liebt. Also es ist ja meistens, der mehr liebt, ist wahrscheinlich auch eher eifersüchtig, weil er einfach mehr liebt und sich vielleicht nicht so sicher in seiner Position ist.
Aber Eifersucht ist ja eine sehr verquere Logik von Liebe sozusagen.
Aber warum ist sie denn so ein Riesenthema? Ja, seit Jahrtausenden, möchte man sagen.
Ja, das kapier ich auch nicht.
Riesenthema, ganze Dramen, ganze Musicals, ganze Shakespeare-Stücke spielten ja über Eifersucht und Liebe. Also es scheint ja etwas zu sein, was doch sehr wichtig ist. Nicht tot zu kriegen, diese Eifersucht.
Na. Aber vielleicht ist sie auch etwas, was in die Gesellschaft kam mit dieser seltsamen religiösen Idee von Monogamie, die es ja früher auch noch nicht gab.
Ja, die gab's. Ich würde mal sagen, als noch Sodom und Gomorra herrschte, war es wahrscheinlich so, dass alles durcheinander vögelte und die Menschheit fast ausgestorben wäre, wahrscheinlich durch Geschlechtskrankheiten. Und dann kam wahrscheinlich Glong, Glong, Glong. Ich würde mal sagen, die Kirche, oder? Die Kirche und hat gesagt, so Leute, da hören wir jetzt mal auf. Hier, jeder immer nur ein Kreuz, nicht, wie sagt man, jeder nur ein Mensch. Jeder nimmt sich jetzt ein und jeder nimmt sich ein und das ist dann euer, da könnt ihr denn Sex machen, euch fortpflanzen. Ich glaube, dass das wirklich, ist das nicht sogar nachgewiesen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es,
ja, ich glaube, es war so ein bisschen so, dass es auch, es ging vor allem darum, Familien beieinander zu halten, weil die sich Land untereinander aufgeteilt haben. Und durch die Ehe konnte man den Leuten das Land zuweisen. Und deswegen hat man denen gesagt, ihr müsst treu sein und zusammenbleiben.
Es geht ums Erben. Das Erben. Am Ende geht's ums Erben. Ja, ja, okay. Ich hätte jetzt gedacht, es wären die Geschlechtskrankheiten. Naja, vielleicht eine Kombination.
Die hat man ja auch vererbt.
Vielleicht eine Kombination mit der
Aber was ich interessant finde, ist, du hast mal in einem Interview erzählt, da ging es auch um dein Songwriting, hast du auch sehr selbstverständlich erzählt, dass du irgendwie auch über Ex-Freunde schreibst, dass du auch deine Lieder oft Leuten widmest, konkreten Personen widmest. Ich weiß noch, in diesem Interview ging es um einen Song, wo du gesagt hast, ja, der ist für einen Typen, und dann hat der Interviewer gefragt, ja, und haben sie mal jemals mit dem darüber gesprochen, wie ihm das gefallen hat? Und du sagst, nö, ist mir scheißegal, wenn das Lied fertig ist, dann ist die Geschichte auch durch. Und ich finde, das ist ja schon ein sehr Taylor Swift'scher Ansatz, Songs zu schreiben über Ex-Freunde und Ex-Beziehungen.
Findest
und
du?
Da irgendwie so ein bisschen abzurechnen quasi.
Also das war ein ganzes Album. Ich habe ein ganzes Album für all die verflossenen Männer in meinem Leben geschrieben. Und die hießen dann auch immer, das erste war, glaube ich, für S und so weiter. Jeder hatte seinen Anfangsbuchstaben. Dann gab es diese 12 Songs und ich bin bis heute etwas enttäuscht, dass sich nie einer angesprochen gefühlt hat und gesagt hat, sag mal, das ist doch unsere Geschichte. Was machst du denn da? Das kann doch nicht sein, dass du mich so schamlos ausnutzt. Das hatte ich gehofft und ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht und beleidigt, dass das einfach nie passiert ist. Ich bin aber mit all diesen Menschen, Männern, auch nicht mehr in Kontakt. Das heißt, es wäre schon auch ein Schritt zu sagen, ich wollte nochmal sagen, schönen Dank für das Lied. Ich hätte es gemacht. Ja. Ne? Und es sind ja doch auch so konkrete Songs. Wer jemals eine Beziehung mit mir hatte, würde sich das schon wiedererkennen, glaube ich, in dem Song.
Ist für die vielleicht auch komplizierter geworden, mit dir Kontakt aufzunehmen, jetzt, wo du so ein großer Star bist?
Ist es nicht heute alles viel, viel leichter als früher? Ich meine, gerade bei mir könntest du ja sagen, ja, gehen wir mal über die Agentur oder so. Und man hat ja eine Handynummer und da kann, ich muss ja nicht zu Hause noch dringend. Ina Müller, guten Tag. Wer ist da bitte? Musste ja nicht mehr.
Wie lange hast du deine Handynummer schon? Hast du die oft gewechselt?
Also ich habe ja, ich bin ja die das erste Handy in Deutschland hatte. Soll ich dir sagen, wie das passiert ist?
Nee. Ja, erzähl mal.
Das ist passiert, weil ich zu der Zeit noch in der Apotheke gearbeitet habe. Und es kam sowas raus, das hieß Handy. Ja. Und wenn du von einer bestimmten Pharmafirma, wenn du von dieser Firma, ich weiß auch noch, welche das war, aber ich sag's jetzt mal nicht, wenn du von dieser Firma möglichst viele Kopfschmerztabletten verkauftest an dem Tag, dann gab es als Belohnung ein sogenanntes Handy. Und wir immer, ein Handy, was soll denn das wohl sein? Kannte man wirklich so noch nicht. Und dann habe ich sehr viel von diesen Kopfschmerztabletten verkauft und habe dieses Handy bekommen. Da war ein E-Plus-Vertrag, gibt's heute gar nicht mehr E-Plus. Ein E-Plus-Vertrag drin, plus ein Motorola-Ding, wo du so eine Antenne rauszogst und ein Deckel aufklapptest vorne und hattest dann so ein Brocken am Ohr.
So Knochen.
Und das hatte ich denn. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich laufe jetzt gerade rum, ich habe jetzt so ein Ding am Ohr, das heißt Handy, und da kann ich dich anrufen. Und das ist ewig her. Also ich weiß, also ich möchte, deswegen behaupte ich bis heute immer, ich war die Erste, die eins hatte. Weil glaube, dass diese Pharmafirma das uns aus Amerika sogar rübergeschickt hat. Und es gab wahrscheinlich gerade so den ersten Anbieter, den wir hier hatten. Ja. Und ich war dann auch bis E-Plus sich aufgelöst hat, auch bei E-Plus. Und habe immer ein sehr enges Verhältnis zu all meinen Rechnern und Handys und habe die sehr lange und pflege sie und liebe sie. Ich habe zum Beispiel meinen Rechner, der hat so schöne Aufkleber, das ist überhaupt nicht bezahlbar, was da drauf ist an Erinnerungen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich brauche jetzt einen neuen Rechner. Wo lässt man diese Aufkleber? Die sind ja wie ein Tattoo, wenn andere Leute sich tätowieren lassen. Das ist mein Gefühl für meine gesammelten Aufkleber auf meinem Rechner. Was machst
das kann
du,
ich gut verstehen.
Wenn du einen Rechner wegschmeißt? Wie machst du das?
Ja, ich habe mich da auch ganz schwer mitgetan. Ich habe die Rechner ewig behalten noch, wenn sie nicht mehr funktioniert haben. Aber irgendwann muss man dann einfach sagen, das ist ja jetzt auch Quatsch.
Und wo lässt man die denn? Also irgendjemand sagte ja, du, ich habe alles gelöscht. Es ist wirklich alles gelöscht. Und erstmal muss man das ja schon mal glauben, weil ich würde mir nicht zutrauen, alles von meinem Rechner zu löschen. Und es ist ja immer ein bisschen wie ein Tagebuch, wo nichts mehr drinsteht, weil man alles rausgerissen hat. Und trotzdem, ich mach's, glaube ich, auch so. Hole ich mir jetzt einen neuen. Und dann weiß ich, dann dauert es bei mir wieder ein halbes Jahr, bis ich mich dran gewöhnt habe, dass alles nur noch mit Touch ist und nicht mehr mit Drücken. Und alles ist eigentlich nicht besser. Oder?
Ich hab mir jetzt einen neuen geholt, da ist auch immer noch ganz viel Drücken und
wirklich?
Da ist auch nichts mit Touch. Ja, ja. Ich hatte mal einen jetzt mit so einem Touch-Bildschirm, das war die Hölle. Und jetzt habe ich wieder einen mit einem normalen Bildschirm, das ist super.
Also das mache ich im Dezember, habe ich mir jetzt vorgenommen. Das Handy liegt schon das neue hinter mir und den Rechner hole ich mir im Dezember.
Weihnachtsgeschenk.
Ja, ne, muss, weil einige Dinge einfach nicht mehr gehen. Zum Beispiel mit Google Chrome ist es ein Riesenakt mit diesem alten, mit der alten Mühle hier.
Aber wo du gerade schon mal deine Arbeit in der Apotheke angesprochen hast, du hast ja PTA gelernt, also pharmazeutisch-technische Assistentin, also Apothekerin im Grunde genommen.
Ja, es ist eigentlich Apothekerin, das Studium ist genauso, nur kürzer. Ja. Man muss auch studieren und man muss Reaktionsgleichungen können und man muss Physik und Mathe und den ganzen Cheat machen.
Ja. Und das hast du dann in Lüneburg, glaube ich, gelernt und dann in Bremen in der Apotheke gearbeitet und dann auf Sylt. Du bist dann auf einem Typen nach Sylt gezogen, ins Reihenhaus und hast dann da in der Apotheke angefangen.
Hat auch ein Lied.
Hat sich auch nicht gemeldet. Meine Güte. Das finde ich also interessant, weil ich habe irgendwo ein Interview mit dem Apotheker gefunden, bei dem du in Sylt gearbeitet hast, bei Herrn Hobbs.
Also das heißt, du musst sagen, weil es einfach, das sage ich dir auch, weil es für dich gut ist. Es heißt auf Sylt.
Auf Sylt.
Ich weiß, ja, das ist, für euch ist es egal, aber wenn man da lebt auf einer Insel, dann ist es einfach so wahnsinnig falsch, wie ich muss nach Aldi hin. Das wäre so dasselbe dann. Und das willst du ja nicht sagen.
Nee, ich habe es auch gerade gemerkt, als ich gesagt habe, dann habe ich gehofft, dass du nicht so gut zuhören würdest.
Also. Und der Apotheker heißt
Hobbs. Der Apotheker
Hobbs.
Achso, Hobbs. Ja. Ja, okay. Hobbs, also ein toller Name, Hobbs.
Ja, ganz toll.
Wie so ein Wilhelm Busch-Name, der Apotheker Hobbs. Und der hat dich an deine erste Band vermittelt, weil du immer gesungen hast bei der Arbeit. Und der hat dich dann an Pattern Formation vermittelt.
Du bist aber tief eingetaucht, Nils.
Hat er erzählt in diesem Interview. Also, und ich fand den Namen Pattern Formation so geil.
Ja, Pattern Formation waren drei Frauen auf Sylt, die gesungen haben. Die haben quasi Lieder, ich glaube sogar a cappella oder vom Klavier begleitet, nachgesungen und die traten schon so auf. Ich glaube, die waren auch mal zu fünft, je nachdem, wer so mitmachte. Also Musikschule und musikalische Erziehung wurde damals auf Sylt, glaube ich, in der Schule sehr groß geschrieben. Es gab auch immer diesen Henner-Krog-Förderpreis, hieß der, wo man wirklich Sylter sein musste oder auf Sylt gemeldet sein musste, um da teilzunehmen. Das war immer ein Riesending. Und ich stand in der Apotheke und ich hatte vorher in einer Band, die hießen Dancing in Minor. Ich war Background-Sängerin. Und da musste ich ja
auch ein guter Band.
Ja, da musste ich aufhören, ja, dann, weil ich nach Sylt gegangen bin und erzählte da so, ja, was machst du denn so? Ja, ich singe, du singst. Ja, wieder so eine. Wir haben hier wieder so ein durchgeknalltes Huhn. Dann habe ich gesagt, aber kennt ihr jemanden, der so irgendwie ein bisschen Musik macht, wo man so mitsingen könnte? Hätte auch ein Chor werden können. Nils, es ist ja manchmal die Richtung. Geh nach links oder geh nach rechts. An dem Tag bin ich dann zu Heising gegangen, Jeans Heising in der Friedrichstraße auf Sylt. Und da arbeitete Wiebke. Und dann habe ich gesagt, Wiebke, du machst doch Musik. Ja, genau. Meinst du, ich dürfte so mitsingen? Und dann wurde der Rat einbestellt und hat gesagt, ja, sie darf mitsingen als Gastsängerin. Ja. Und das fand ich natürlich nicht so gut, weil ich wollte ja keine Gastsängerin sein.
Du wolltest Ensemble sein, ne?
Ja, genau. Man will ja dann dabei sein und dazukommen. Ja. Und das war ganz toll. Und so entstand das dann überhaupt mit dem Singen und Singen im Chor.
Das war auch, ich finde, dieses Interview mit diesem Herrn Hobbs war so faszinierend, weil der wirklich extrem liebevoll von dir gesprochen hat. Und der hat dann gesagt, du wärst natürlich super im Verkauf gewesen. Super an der Hand, hat er, glaube ich, gesagt. Aber noch lieber hättest du irgendwie im Keller sozusagen die ganzen Sachen angemischt und so, weil du da auch die ganze Zeit besingen konntest.
Ja, aber ich musste ja die Texte üben. Also es gab ja diese, ich würde sagen, 2 Jahre, in denen wir aufgetreten sind, aber ich habe noch Vollzeit gearbeitet. Das heißt, ich musste ans Telefon und meine Kollegin Edda Schnittger, mit der fing ich ja damals, wir haben dann zu zweit weitergemacht irgendwann. Mhm. Und dann sagte ich immer, Edda, ich singe dir jetzt mal die Tonart. You got. Und sie so, bing, bing, bing. Sie saß am Klavier zu Hause. Bing, 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 bing. You, bing, 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 bing. Ist ein C. Und sagt, du musst es jetzt transponieren in C. Üb das. Ich brauch's in der Tonart. Ich übe jetzt den Text. Und es gab ja damals, als wir anfingen, auch noch nicht sowas wie so ein MP3-Player oder irgendwas, wo man schon mal sich Kopfhörer. Also ich hätte ja noch meine komplette fette Sony-Anlage in den Keller schleppen müssen quasi, sondern man musste so aus dem Kopf.
Walkman gab's doch damals.
Ja, aber den Walkman gab es da, aber ich konnte mich nicht mit Kopfhörer und Walkman ins Labor stellen, weil es hieß ja immer, Frau Müller, Kundschaft! Also du musstest schon hören, was los war. Und dann habe ich halt den ausgedruckten Zettel irgendwie da gehabt, wo ich dann das einfach gelernt habe. Und weil wir abends schon wieder nach der Arbeit auf der Bühne standen. Und wann sollte man es lernen? Aber das war echt eine gute Schule, muss ich sagen. Wirklich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich kenne dieses Interview nicht. Du musst mir das, unter was findet man das denn?
Das ist irgendwo in irgendeiner Apothekenzeitung gewesen, wo es um tatsächlich um PTAs ging. Da ging es darum, was aus PTAs auch werden kann. Und da haben sie deine alten Arbeitgeber alle interviewt.
Ist das lustig? Ja. Wirklich? Also das kenne ich überhaupt nicht.
Es ist mega witzig. Vor allem steht dann in diesem Interview irgendwann drin so, ja, wir haben auch über das Management gefragt, ob wir mit Frau Müller sprechen können. Aber sie hat ausrichten lassen, sie hätte kein Interesse mehr, über ihre Zeit als PTA zu sprechen.
Aber soll ich dir mal was sagen? Dass da sowas steht, finde ich wirklich fies. Ja. Weil ich habe jetzt erstens gerade ein Interview gemacht für die Apothekenumschau.
Ja, eben.
Die kennst du.
Ja, natürlich.
So, da habe ich gemacht und ich habe für eine PTA-Zeitung, ich weiß nicht, es kommt jetzt irgendwie, niemals würde ein Management sagen, Frau Müller hat kein Interesse mehr daran. Das sagen ja nur, sowas wird ja nur ein Arschloch sagen.
Ja, das stimmt.
Und man hat ja um sich rum, ich arbeite sehr lange schon mit meinem Team und da gibt es keinen, der sagt, Frau Müller hat kein Interesse mehr, das schreiben die dann wahrscheinlich.
Ja, vielleicht haben die auch einfach ihre Anfrage super doof gestellt. Also von sowas gehe ich dann immer eher aus. Irgendwie.
Vielleicht habe ich einfach gedacht, Leute, ich muss jetzt hier 25 Interviews geben, aber das, was ich am wenigsten sehe, ist im Moment vielleicht darüber. Ja, ist ja dann so. Weißt du, man will ja dann vielleicht über Musik sprechen oder über das, was jetzt gerade ansteht oder die neuen Folgen der Sendung, dann ist es schwierig, wenn dann eine PTA-Zeitung kommt und sagt, wir würden gerne mal ein Interview machen. Und wenn ich antworten würde, dann würde ich sagen, können wir es aufs nächste Jahr verschieben, können wir es im Herbst machen, wenn ich aus diesem Trubel hier raus bin.
Aber
das ist immer gemein, wenn man sowas liest. Aber ich würde diesen Artikel natürlich trotzdem.
Ja, denn ich schicke dir den auf jeden Fall.
Was, mach das bitte.
Was auch sehr schön ist, der Herr Hobbs hat darin noch, der ist schon ein paar Jahre alt, der Artikel, der Herr Hobbs hat darin dann auch noch erzählt, das fand ich auch bemerkenswert, dass er dir 10.000 Mark geboten hätte für deine erste CD und du hättest sie nicht haben wollen.
Nee, ich hätte sie aber genommen, hätte sich das nicht so ergeben, dass wir zu der Zeit durch die fliegenden Bauten, das ist ein bisschen ein Indie-Theater, würde ich sagen, ein Indie-Reisetheater zu der Zeit, sehr bekannt in Deutschland gewesen. Die haben das dann für uns finanziert. Es ging darum, dass wir mit all unseren Songs im alten Kursaal in Westerland gespielt hat und wir haben die aufgenommen und sowas kostete damals natürlich irgendwie noch viel mehr als heute. Heute hätte man wahrscheinlich ein Mikro reingehängt und dann alles mit Logic oder Cubase, irgendwas, womit man arbeitet, hingeschraubt. Damals war es aber wirklich noch so mit, du musstest diesen wahnsinnigen D-Flügel-Stimmen ranholen und in Hamburg jemanden haben, der noch diese riesigen, dieses Studiopulte, wenn ich da noch dran denke, als wir anfingen, wo das Erste, was man hörte, war, das kostet ja so viel wie zwei Häuser. Also erstmal, wir beeindrucken jetzt den Künstler. Das kostet so viel wie zwei Häuser. Also nehmt ihr bitte den Kaffee darunter. So, das kostete damals halt alles. Also heute machst du halt für 10.000 drei Alben. Nicht, wenn du einen Major-Deal hast, aber wenn du einfach raus willst mit deiner Musik. Und das hat er damals gemacht. Und da muss ich wirklich sagen, das fand ich so toll, weil Apotheker gelten eigentlich immer als unfreundlich und geizig. Und mein Chef, Hannes Hobbs, war wirklich das Gegenteil. Der war sehr, sehr interessiert an dem, was wir machten. Der war ein bisschen stolz darauf. Der fand uns auch wirklich mit unseren Songs und so toll. Er kam auch immer mit seiner Frau vorbei, und als wir in den Kursälen spielten. Und er sagte dann, nehmt das doch bitte auf. Ich gebe dir 10.000 Mark. Ich gebe dir 10.000 Mark, damit ihr das bezahlen könnt. Und dann habe ich da gesagt, dass du das machst, finde ich schon mal super. Wir gucken mal. Und dann kam eben jemand und sagte, wir produzieren. Ich glaube, es war sogar Ruf. Ruf kennst du auch? Bochum, Ruf.
Ja, na klar.
Die haben das, glaube ich, dann sogar gemacht, weil die mit den Misfits in Kontakt waren und mit den Leuten, mit denen wir da so in Kontakt waren. Und die sagten, sollen wir das nicht irgendwie machen und produzieren?
Ja, toll.
Irgendwie
aber
so.
Auch Sylt war quasi deine letzte Apothekenstation, ne?
Nee.
Bevor du dann auf die Bühne. Nee, in München warst du noch mal.
Nee, ja, in München habe ich nicht in der Apotheke gearbeitet. Da waren wir schon zu viel unterwegs. Aber ich bin ja von Sylt dann wieder nach Hamburg. Und da habe ich noch mal wieder in Hamburg, da hatte ich nämlich vorher, glaube ich, noch nicht gearbeitet.
Weil das ist nämlich so schön, die Frau Hobbs, hat der Herr Hobbs in dem Interview erzählt, hat nämlich irgendwann den tollen Satz gesagt, die Ina ist zu schade für die Apotheke.
Oh, wirklich?
Ja, ist das nicht schön?
Oh Mann, aber ich war jetzt ja neulich für die Apothekenumschau gerade wieder da und habe mir einen Kittel angezogen und war wieder in meiner alten Apotheke. Und es gibt ein Foto, da stehe ich mit Kittel an und ich sehe etwas in meinem Gesicht, dass ich lustigerweise lange nicht mehr in meinem Gesicht und in meinen Augen gesehen habe. Eine Freude, weil es so roch wieder, wie so diese Apotheke riecht ja auch einfach so gut. Und ich hatte nie das Gefühl, ich hätte nicht auch in der Apotheke alt werden können. Es wäre kein vertanes Leben gewesen. Ich war da immer gerne. Ich fand es immer heimelig. Ich mochte immer alles, was da los war. Ich mochte dieses, dass fast nur Mädels da arbeiteten und man deswegen guten Mädchenkontakt, Frauenkontakt immer hatte mit, gehen wir nachher noch einen trinken, gehen wir zum Surfcup, was läuft denn, ist ein neuer Film angelaufen im Kino. Ich mochte das ganz gerne, dass da so wenig Mann-Frau-Krams war, sondern man hatte immer so ein, das war so ein Mädchen, wie sagt man, nicht Sex in the City, aber so ein bisschen Leid. Für Arme.
Aspirin in the City.
Ne, und speziell auf Sylt war es ja immer das Spannende, wir hatten dann immer Saisonkräfte. So, wir hatten immer Saisonkräfte und da kamen dann halt Frauen aus ganz Deutschland, aus Bayern, aus, und das war natürlich immer spannend, wen fand man gut, wen nicht, wer war blöd, auf wen konnte man sich konzentrieren, weil man sich totlachte, weil sie ein bisschen schräg war und so. Das war schon immer toll. Und die kamen natürlich auch zum Feiern. Also wir waren immer unterwegs. Sylt war einfach eine tolle, sehr spezielle Zeit, muss ich sagen. Und wenn man fragt, was war am prägendsten, würde ich sagen, die Zeit auf Sylt. Da hat sich alles entschieden. Da ist man erwachsen. Also ich bin da erwachsen geworden. Also das war die prägendste Zeit.
Das finde ich so faszinierend, dass du das, das habe ich nämlich auch irgendwo gesehen, dass du das über Sylt erzählst, wobei gleichzeitig du ja sozusagen von der Beziehung, die du auf Sylt gelebt hast, du sozusagen festgestellt hast, was du genau nicht willst.
Ja, aber...
Also diese Reihenhaus-Idylle und so.
Ja, deswegen sage ich, war das, glaube ich, am prägendsten. Also meine Mutter fand es nicht so witzig damals zu sagen, man verlässt die Insel, das Haus, den Mann, die Apotheke vor allen Dingen. Mama, ich mache jetzt Musik. Also ich war ja müh vor, so jetzt wird sie Prostituierte. Ja. Zumal wir auch Nachtsalons gesungen haben am Anfang. Ich meine, das Wort Nachtsalon war jetzt auch nicht so cool, ne? Also ich sag mal, du warst, wir waren im Schmidt-Theater in der Nachtshow quasi mit der Musik, die wir gemacht haben. Und es wird sich ja da nach leicht bekleidet, nach so und demnächst hängt sie an der Nadel. Also das fand sie nicht gut. Da hatten wir richtig, auch kann man sagen, ein bisschen Kontakt. Stopp in der Zeit, weil ich es ihnen auch einfach nicht erklären konnte.
Du bist ja so voll am Land aufgewachsen, ne, auf dem Bauernhof mit deinen Schwestern. Ihr wart zu fünft, ihr habt zu fünft in drei Betten geschlafen, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, was du, also das ist jetzt spüre ich mal, wie sich das anfühlt, wenn einer so richtig tief gräbt. Ja, heute nicht mehr vorstellbar, von allen immer sehr belacht, weil jeder immer denkt, ja, wann war denn das? Und aus welcher Zeit redest du denn da, von welcher Zeit? Und ich kann dann immer sagen, naja, aus dem letzten Jahrhundert, muss man ja jetzt auch so sagen. Ich bin halt 65 geboren, 60er Jahre, Bauernhof. Und da standen halt die drei alten, riesigen Betten von meiner verstorbenen Uroma, meinem verstorbenen Uropa und von meinem Opa, glaube ich, irgendwie die drei Betten. Und da wurden halt fünf Kinder draufgelegt auf diese riesigen Dinger. Die hatten noch so drei Matratzen. Kennst du das noch? Nee, ne?
Also Betten mit drei Matratzen?
Ja, das war nicht so eine, wie wir sie heute haben, sondern es waren immer so drei. Wie so Briketts liegen die dann drin. Und die waren damals auch nicht so schön wie heute. Die waren mit irgendwas gefüllt, aber nicht mit etwas Schönem.
Mit Asbest.
Nee, aber irgendwas strohig. Holzspäne will ich jetzt nicht sagen, aber es federte jedenfalls nichts.
Ja, verstehe.
So viel kann man schon sagen. Aber das ist ja jetzt alles auch nicht schlimm. Es war halt damals so. Also,
Ja, als Kind merkt man das ja sowieso nicht. Also ich meine, du hattest ja jetzt auch nicht so die riesen Vergleiche, weil es ja sowieso ein Dorf war, wo du aufgewachsen
bist.
Wir
haben alle so gelebt, wir haben alle so geschlafen. Also die einen hatten mal ein Zimmer mehr hier und die anderen da. Aber irgendwie war das bei uns nicht angesagt, dass da irgendwie Zimmer ausgebaut werden, damit die Kinder sich mal aufteilen. Das passiert ja dann später. Ich glaube, wir hatten dann mit 12 zu zweiten Zimmer und ich bin ja mit 17, quasi 18 von zu Hause ausgezogen. Und bis dahin habe ich mit meiner Schwester auch in einem Zimmer gelebt.
Ja. Was ich interessant finde ist, also ich habe mir das mal genau aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage. Mhm. Ihr musstet ja alle mit anpacken auf dem Hof. Mhm. Da habe ich gesehen, also du hast mit Heike, ihr musstet melken, ihr wart fürs Melken zuständig. Mhm. Dörte hat die Kälber gefüttert. Mhm. Annette musste ausmisten.
Mhm, die Arme.
Und Karin, die Älteste, musste die ganze Zeit nichts machen.
Also Karin, ich habe ja gerade schon gesagt, Karin ist 58 geboren und die ging zur Realschule. Das war bei mir als viertes Kind, war das nicht mehr so unnormal, zur Realschule zu gehen. Aber für unser erstes Kind, was 58 geboren war, war die Realschule wie heute das Gymnasium. Und die war halt freigestellt von der Arbeit, weil die musste ja für diese wahnsinnig hohe Schule lernen. Und wir Dummies, wir kleinen Dummies, wir mussten quasi die Arbeit machen. Wenn sie das heute hört, also wenn meine Schwestern jetzt hier am Tisch wären, hätten wir schon den ersten Weihnachtsmove, wo meine Schwester jetzt laut halt schreien würde, das stimmt überhaupt nicht, wieso sagt ihr das immer? So ist es halt, aber das stimmt wirklich, sie hat einfach nicht geholfen. So, Punkt, ja. Das muss man jetzt so sagen. Jeder hatte seine Aufgabe, nur Karin nicht.
Was ich aber so interessant finde, ist, zwei sind auch in der Apotheke, also auch als PTA, glaube ich, oder so, oder arbeiten zumindest in der Apotheke. Einer hat zwei Friseursalons und eine ist Zahnarzthelferin. Drei mittlerweile. Und eine ist Zahnarzthelferin geworden. Ja. Ihr habt euch alle extrem von dieser Landwirtschaft abgewendet und seid alle in so super sterile, also du jetzt nicht mehr, aber du hast ja auch als PTA angefangen.
Aber das
seid
stimmt,
alle ins komplette Gegenteil geschwenkt.
Aber ich glaube, das hat damit zu tun, also ich erinnere mich, ich als Küchenpsychologin,
ja.
Wenn ich ganz tief noch in mein Gehirn reinfühle und in meinen Nasenflügel und in alles. Ich erinnere mich immer daran, wenn mein Papa mich mal so auf den Arm nahm mit seinem schmierigen Korthut, das muss man ja da so sagen. Du warst ja halt Landwirt, die trugen diese Hüte und die trugen sie dann auch 5 Jahre lang. Und da wurde auch im Sommer geschwitzt und im Winter gefroren mit so einem Korthut. Und dann waren dann die Gummistiefel und da war der 3-Tage-Bart und da war dann immer noch hier ein bisschen Kauschied an der Hand und dort ein bisschen Kauschied an der Hand. Also da war auch immer noch so, denn es roch immer nach irgendwas, entweder nach Silage oder nach Mais oder nach Kuh oder nach Schwein oder nach irgendwas. Es roch halt immer. Und ich glaube, dass ich das schon als Kind, wenn der mit seinem Stoppel und Riechen so, man war ja noch so weiche Babyhaut, so man so dran war und es war ja halt nie schmusig, sondern es war, glaube ich, immer. Und das ist mein Gefühl, weil wir ja alle wirklich Weißkittelberufe uns gesucht haben, habe ich das Gefühl, es hat ein bisschen was damit zu tun.
Ja.
Ich kann das, für mich weiß ich das, für meine Schwestern kann ich es nur mutmaßen, aber ich mag das wirklich, ich mochte immer schon saubere Kittel, die gestärkt sind und die so hinter einen herfliegen, die dieses Geräusch machen und wie die riechen, wenn die aus der Reinigung zurückkommen, wie eine Apotheke riecht, also steril, steril, steril. Ich mag es auch im Moment, dass sich sehr viel die Hände gewaschen wird mit Sterilium.
Du bist aber ja trotzdem auch so, du hast ja auch so eine Landliebe in dir. Also das ist ja natürlich dann auch einfach Kindheit und Erinnerung und so, wenn du am Land bist. Also das ist ja schon etwas, wofür du auch stehst. Oder was du auch so ein bisschen auch mit deinen Sendungen verkörperst.
Ja, ich muss allerdings sagen, also das Land, wo ich aufgewachsen bin, ich habe ja nun schon viel Land gesehen. Ich durfte ja viele Reisensendungen machen für den NDR und bin selber auch viel gereist. Und das Land, wo ich nun geboren bin, das muss man einfach wissen, ist halt die Marsch. Und die Marsch ist wirklich das Land, was der liebe Gott, glaube ich, nicht zum sich ansiedeln damals früher mal irgendwann überhaupt bestimmt hat. Ich glaube, die Marsch war eigentlich zum Durchreisen. Nun blieben aber wahrscheinlich vor 1400 Jahren mal die Kutschen stecken im Matsch und es wurde sich dann doch gegenseitig befruchtet. Kann ich mir so vorstellen. Das ist eigentlich das Marschland. Es ist für mich nicht das, wo ich sagen würde, das wäre nicht mein Place to be, glaube ich, auf der Welt.
Ja.
Was ich aber für mich gefunden habe, ist wirklich die Nordseeküste. Also das finde ich ist, wenn man nicht unbedingt in Südafrika leben möchte, und das möchte ich nicht, möchte ich an der Nordseeküste leben. Und das ist einfach, finde ich, der schönste Ort. Also das Landleben im Sinne von Landleben, ich möchte mir jetzt einen Resthof kaufen in, wo wir eine Resthöfe gekauft, in Altbrandenburg oder sowas. Das wäre nicht meins.
Nicht so dein Ding. Du brauchst das Wasser auf jeden Fall in der Nähe.
Ich brauche Wind und Wasser und das brauche ich in der Nähe. Ja, das finde ich wichtig. Ich finde, das riecht auch so toll. Also ich finde auch die Nordsee, das ist so ein Geruch. Ich glaube, es gibt mittlerweile ein Parfum, das heißt Sea Breeze. Das muss ich mir jetzt unbedingt mal holen. Wenn man das irgendwie konservieren könnte oder ein Parfum geben würde, dann müsste man vielleicht noch ein bisschen Pommes mit reinmachen. So Pommes und Salzwasser und so.
Ah, wäre ein gutes Parfum, das stimmt.
Glaube ich auch.
Ranziges Frittenfett von Chanel.
Ja.
Also du hast irgendwann erzählt, mit 17 hat jeder bei euch den Lappen gemacht und nur gewartet, dass er 18 wurde, damit er endlich irgendwie selber mobil ist. Und deswegen hast du auch bis jetzt irgendwie noch ein Auto, selbst in der Stadt, weil das für dich so ein totaler Freiheit, so ein totales Freiheitssymbol ist, sozusagen.
Ja, also das ist auch so. Ich habe jetzt kein Auto mehr, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe diese Garage, ich habe dieses Auto und ich benutze es einfach nie, weil ich mit meinem Auto keine Termine einhalten kann.
Ja.
Wenn ich zum Zahnarzt muss und ich möchte mit dem Auto dahin fahren oder zum Friseur möchte und ich möchte mit dem Auto dahin fahren, dann weiß ich immer, der Weg dauert eigentlich 8 Minuten. Da du aber weder einen Parkplatz finden wirst und du weißt nicht, ob am Dammtor wieder Stau ist, fahr mal 40 Minuten früher los. Dann habe ich gedacht, das ist einfach, und dann nochmal 40 Minuten wieder zurück. Es lohnt sich nicht, die Stadt ist voll, sie ist komplett überfüllt mit den riesigen SUVs mit den zu vielen Fahrrädern auf zu wenig Platz. Und ich als Fußgänger immer so das letzte Glied in der Kette. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Und habe ich irgendwann gesagt, ich will kein Auto mehr. Ich möchte mich jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln beschäftigen. Die finde ich in Hamburg okay. Nicht so gut, wie es sein könnte. Ja. Komischerweise in München bin ich nur mit U-Bahn und S-Bahn gefahren. Das ging ratzfatz, wusste ich, ach so, hier, da ist der Kreis, dann bis da und da und da. Ja. Ratzifatzi, Hamburg ist schwieriger. Irgendwie ist es einfach schwierig. Man müsste das mal vereinfachen. Und ich finde, man muss anfangen, die Städte autofrei zu machen.
Fährst du manchmal mit so E-Scootern?
Nein. Also, ich finde, ich finde, mit dem E-Scooter fahren, das ist so wie auf einer Bühne durch eine Stadt fahren. Ich sehe ja, wie ich die immer alle blöd anglotze. Das kann ich irgendwie nicht. Ich kann nicht mit offenem Verdeck fahren. So mit dem Cabrio ist ja auch, als fährst du so mit so einer Bühne quasi so. Du bist ja offen, weißt du, du sitzt da und fährst ja wie auf einer Bühne durch die Stadt. Und ja, das
ist für mich. Aber kannst du nicht mit dem Roller vergleichen? Das ist doch einfach so wie ein Fahrrad.
Doch, das kann man damit vergleichen, weil man immer denkt, ist das eigentlich cool? Du guckst sie ja immer an und denkst, ist es eigentlich cool, ja. Oder? Wie wenn einer mit nacktem Oberkörper in der Stadt an dir vorbei joggt, ob jetzt Sommer oder nicht, und hat so sein Shirt so drüber gelegt und joggt so. Und man denkt, ist das eigentlich cool? Ich frage mich ja sehr oft in Situationen, ist das eigentlich cool? Ja, und bei diesen Segway-Sachen und so weiter frage ich mich das eben auch immer.
Ja gut, Segway ist noch was anderes, aber diese E-Scooter. Ja. Aber da du dich das ja offensichtlich auch bei Joggern so fragst, ist mir aufgefallen, dass du schon seit längerem auch begeisterte Laufbandbenutzerin bist. Wahrscheinlich auch Besitzerin.
Ja, ich bin eine Laufbandbesitzerin und möchte an dieser Stelle dazu aufrufen, mein Laufband ist 11 Jahre alt, es funktioniert komplett und ich würde es aber jetzt gerne loswerden. Es ist aber zu groß. Es geht noch, es funktioniert, man kann bergsteigen damit und man kann fahren damit und es zeigt auch alles an. Was würdest du machen, wenn du so ein Laufband hättest in deiner Wohnung und es wäre dir jetzt zu groß und zu... Ja, man möchte es einfach jetzt nicht mehr haben.
Na, ich überlege die ganze Zeit mehr, ins anzuschaffen. Deswegen bin ich quasi auf der anderen Seite.
Möchtest du mit meinem anfangen vielleicht?
Ja, aber wie kriege ich das von Hamburg nach Berlin?
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage. Wie kriegen wir es dahin?
Auf dem E-Scooter.
Nee, ganz bestimmt nicht. Aber gibt es doch wieder irgendeine Marktlücke, wo jemand sagt, hey, ich bringe innerhalb von das und das da und dahin. Also, bestimmt. Wir machen es jetzt mal so, Nils. Ich mache mich schlau, wer das nach Berlin bringt. Ja. Hast du denn Platz?
Ja, ich habe auf jeden Fall Platz.
Das ist halt ein Laufband. Ja. Ist jetzt auch nicht so ein kleines. Nein, es ist ein normales, tolles Laufband.
Aber bist du denn umgezogen? Wieso hast du denn plötzlich keinen Platz mehr dafür? Oder?
Weil ich es nicht mehr so oft benutze, dass sich der Platz, den es wegnimmt, lohnt. Ah, verstehe. Und ich wohne wirklich, ich laufe 3 Minuten, dann bin ich an der Alster und ich merke einfach ein bisschen den Unterschied zwischen einmal am Wasser langlaufen und einmal aufs Laufband gehen. Ja, weiß ich nicht. Ich habe immer, man konnte irgendwann einen Podcast hören. Jetzt wo du das so sagst, man muss sich verändern im Leben. Ich würde mir auch kein neues holen. Ich habe aber auch ein Trampolin und ich hatte auch schon so eine komische Rüttelmaschine, die so brrrr machten.
Ja. Ah ja.
Die ist auch weg. Und das Trampolin, das kann man so an die Wand stellen. Das geht. Aber ein Laufband würde ich gerne. Ich glaube, das würde ich gerne loswerden.
Bei diesen Rüttelmaschinen denke ich immer, das kann doch gar nichts bringen.
Es kann auch nicht gut sein. Das habe ich auch immer gedacht. Wenn du dich da ein bisschen falsch draufsetzt, dann macht das Dinge mit deinem Gehirn, wo klar ist, das ist nicht gut. Also man spricht ja immer bei den Landwirten, wenn die ihr Leben lang auf diesen Traktoren gesessen haben, die haben ja so eine ähnliche Vibration, dass das auch nicht gut war für... dein Gehirn. Und ich habe das Gefühl, das ist da genauso.
Du bist ja dann auf jeden Fall, haben wir jetzt schon gehört, über Sylt bei der Musik gelandet, hast dann mehrere Jahre dieses Musik, Kabarett, Comedy, wie auch immer man das nennen will, mit Queen Bee sehr erfolgreich auch gemacht. Mhm. Und das ist dann irgendwann auch so auseinandergegangen, so wie ich das jetzt verstanden habe, eher auch so in Freundschaft irgendwie, weil man irgendwie in unterschiedliche Richtungen unterwegs war. Und du hast ja da parallel auch schon angefangen, auch so ein bisschen Fernsehen zu machen, zu schreiben und so weiter. Und nicht mehr alles quasi nur innerhalb dieses Queen Bee Kosmos, sondern hast ja tatsächlich auch angefangen, eine eigene Marke zu sein. Mhm. Und jetzt meine ich nicht Marke von so einer Business-Idee, sondern im besten künstlerischen Sinne. Und hast dann auch sehr früh angefangen, irgendwie Soloplatten zu machen.
Ja, ich glaube, es war die Plattdeutsche, ne, die ich da gemacht habe, was ich ja nicht unwichtig fand. War ja mit was ganz anderem. Ich wollte ja nicht Kabarett weiter ähnlich machen, sondern was ganz anderes. Und es war auch so, es hätten alle gerne weitergemacht mit Queen Bee, weil es war einfach ein dolles Ding. Ich konnte nur einfach nicht mehr. Also mein Körper hatte wirklich, das kann ich so sagen, alle Reißleinen gezogen. Körperlich, psychisch, da war einfach jetzt der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, selbst wenn noch gar nichts anderes da wäre, hätte ich da aufgehört. Und es war ja wirklich so, dass Hannes Hobbs aus der Apotheke auch immer gesagt hat, wenn du willst, du kannst wiederkommen. Kannst immer wiederkommen in die Apotheke. Und das war mal so ein Punkt, wo ich dachte, oder ist das vielleicht doch der Weg? Ja. Und dann ergab sich aber das Plattdeutsche, dann, also das war natürlich ein Riesenschock dann für alle, aber ich habe auch meiner Kollegin gesagt, wir machen jetzt ein Jahr weiter, wir nehmen jetzt ein Jahr Abschied, das muss auch für dich lange genug Zeit sein, dich neu zu orientieren. Dann haben wir beide ein Jahr jetzt die Möglichkeit zu gucken, was wollen wir machen danach. Ja. Das war dann aber auch ein sehr langes Jahr, das muss ich auch sagen. Also ein Jahr Abschied nehmen, jeden Abend in der Stadt dann sagen, tschüss Leute, das war's. Hm. Was ich gerne nicht wollte, was sich aber dann irgendwie nicht vermeiden ließ, fand ich auch hart. Also das würde ich nicht nochmal machen, ein Jahr jeden Abend zu sagen, auf Wiedersehen, forever. Ja. Und dann kam alles, was so kam, dass ich dann mit 40 Jahren quasi nochmal einen Sony-Major-Deal unterschreibe. Ehrlich gesagt, da hätte ich auch nicht geglaubt, hätte ich das Orakel gefragt und das Orakel hätte mir gesagt, ja, das, da seid ihr mal sicher. Das, guck mal, es war ja noch eine Zeit damals, da hörte man ja mit 40 auf. Ja. Also da gab es ja sowas gar nicht. Da waren Sängerinnen meistens Schlagersängerin, außer du warst Nena. Und mit 30, 40 warst du da ja raus aus dem Business.
Ja.
Oder siehst du nicht so?
Na ja,
wie alt bist du eigentlich, Nils?
44.
Ah ja, okay.
Ja, ich glaube, es klar ist natürlich, also im, sagen wir mal, im Daily-Pop-Business ist natürlich Alter eine Frage irgendwie, die gerade Frauen gestellt wird. Bei Männern ist man da ja deutlich gnädiger. Aber ich glaube, in so einer Musik, die sich irgendwie an Leute richtet, die jetzt nicht den ganzen Tag nur Charts hören, also die irgendwie ein bisschen älter sind, da ist Alter ein viel kleineres Problem. Glaube ich.
Ja, das stimmt. Das gab's aber damals noch nicht
Das ist tatsächlich erst sehr gewachsen in den letzten Jahren.
Also es gab wirklich durch, da muss man auch mal sagen, 105 Hut ab, weil die ein bisschen zusammen, würde ich sagen, mit Frank Ramon, der damals für Cicero und Louisanne, Ina Müller für uns so schrieb, das war ja so ein, wir waren ja so ein eingeschworenes Konglomerat aus, wir sind jetzt hier Adult Music.
Ja.
Also das hört sich fast ein bisschen komisch an, aber Adult Music, so fand ich, macht dir Sinn, das auch so zu nennen. Das gab's halt vorher nicht. Also so irgendwas zwischen Reinhard May und trotzdem konnte es poppig sein und trotzdem konnte Ich will doch nur spielen im Radio laufen.
Naja, genau.
Weil die sich ein bisschen auch am Ausland orientiert haben, weil es in Frankreich eigentlich immer schon möglich war, 50 zu sein und Chansons zu singen. Aber bei uns war Chanson ja immer die alte, nicht gut singen könnende Diva, die mit zu hohen Krächzstimmen irgendwas dahin singt. Ja. Und das war so unser Bild von Chanson. Es war immer irgendwie langweilig und veraltet eigentlich.
Ja.
Und das war aber nur bei uns so. Das ist jetzt in anderen Ländern, speziell in Frankreich, gar nicht so. Und das war ein schlauer Move, fand ich damals zu sagen. Warum kann das bei uns nicht funktionieren, was die da machen? Und weil Frank Ramon auch französisch Native Speaker ist, konnte der sich da gut quasi reinhören. Was machen die da? Was sind die Themen? Und das waren halt Erwachsenenthemen. Und dann kam halt dazu, das haben sie bei mir nicht gemacht und das hätte ich auch nicht gemacht. Aber dass man eigentlich eine, ja, wie sagt man, einen Stil für Roger fand und einen Stil für Annette fand.
Ja.
Also das war ja schon ein Paket, was es da gab. Die Kindfrau zu der Musik, zu der Stimme.
Ja.
Das hat man sich ja als Konzept überlegt. Ich glaube, man nennt das sogar auch immer noch Konzeptalbum. Und für Roger genauso. Wir ziehen ihn an und wir machen bestimmte Musik und das muss der Mann sein. Und plus diese Stimme, die er hatte. Also das war schon ein schlaues Ding, kann ich nochmal so jahrelang später sagen. Und ich kam rein ins Büro und sagte, hör zu Leute, ich mache alles, nur kein Konzept. Wir fangen hier nicht an, jetzt irgendwas zu suchen, was für mich ginge. Nee, kein Problem, brauchen wir nicht. So, und dann war ich da auch drin.
Das war ja auch 15 Jahre her. Das ist ja tatsächlich auch interessanterweise, muss man sagen, eine Zeit, in der, was einem jetzt heute komisch vorkommt, aber eine Zeit, in der es plötzlich eine Sache war, dass wieder viel mehr auf Deutsch gesungen wurde. Also da war Deutsch in den Charts, ist da plötzlich so wiedergekommen, auch durch so Bands wie Wir sind Helden oder so, die das plötzlich wieder auf so eine coole Art verbreitet haben.
Naja, guck mal, ich war ja wirklich komplette Erstverwerterin der NDW, der Neuen Deutschen Welle.
Ja.
Konnten ja jeden Song von Spliff mitsingen, wir, wenn Nena kam. Diese ganze Neue Deutsche Welle, die kam ja, als ich jung war.
Ja.
Und dann war sie auf einmal zack weg. Ich glaube, dann kam Oasis. Ja. Irgendwie so, ne? Man war wieder beim Englischen, die coolen Grunge-Dings-Sachen kamen. Ja, du findest es nicht cool.
Ich fand Oasis auch cool. Ich finde nur Oasis nach der neuen deutschen Welle. Also ich würde jetzt sagen, da gab es zwei, drei Zwischenstufen.
Nein, für mich nicht. Nein, ich meine das überhaupt nicht in der Bedeutung weltweit. Ja. Ich meine, in mein Leben kam nach der neuen deutschen Welle und wir fanden Markus kleine Taschenlampe brennen und Fräulein Menke und das waren natürlich alles unsere Hits, zu denen man auch tanzte und die wir toll fanden. Und das wurde für mich dann abgelöst in meinem Geschmack von Oasis.
Hast aber echt noch lange an der neuen deutschen Welle festgehalten.
Aber habe ich, glaube ich, so auch. Es kam, man hörte auf einmal ja Westernhagen und dann ertappte man sich dabei, auch Maffei dann mal, mal reinzuhören und so. Ich mochte das. Alles, was so, ich bin auf Tina Turner Konzerte gegangen, ich bitte dich.
Dieser Starkslauf von der immer, das ist etwas, was mich bis heute fasziniert.
Ja, das hat mich auch fasziniert. Ich war nur damals ein bisschen enttäuscht, wenn ich das sagen darf, weil ich fand das doch alles zu perfekt, was sie geboten hat. Ja. Also ich fand schon wirklich, mein Tina Turner Konzert war, ohne dass sie irgendwas falsch gemacht hat oder das, was doof war, war das langweiligste Konzert, glaube ich. Da war selbst das Konzert von den Gypsy Kings, wo ich auch mal reingelaufen bin, selbst da habe ich gedacht, die waren auch schon schlimm, wie sie zu fünf nebeneinander standen und sich den ganzen Abend nicht bewegten mit ihren Gitarren. Aber da bei Tina Turner dachte ich, okay, ich hätte mir jetzt auch eine Videokassette einlegen können.
Ja, verstehe ich.
Also alles, es war alles perfekt. Und zu perfekt ist, was Musik angeht, dann lieber Oasis, keinen guten Tag, kein Auf Wiedersehen. Ja. Das war wirklich, das war auch, ich glaube, also den Moment werde ich auch nie vergessen. Also wenn du mit Oasis wirklich das erste, zweite, dritte, jedes Album gekauft, gehört, geliebt, ständig gehört und dann steht auf einmal bei mir, kleinen Apothekendüse, auf dem Land geboren, Liam Gallagher im Schellfischposten und es kommt nichts mehr raus. Ja. Ich stehe da wirklich wie so ein gelähmter, kann ich gar nicht sagen, wie so ein Betonklotz stand ich da. Ich war zu nichts mehr in der Lage. Also so tief sitzt das, wenn du so ein Idol, so einen musikalischen, weit wecken Menschen auf einmal dir gegenüberstehen hast. Oder wenn so ein Sting reinkommt und der wird vorher so angekündigt, als wir wissen nicht, ob er kommt, wir wissen nicht, wann er kommt, aber er hatte versprochen und sie kommen irgendwie rein im Laufe des Abends. Und der ganze Abend ist schon versaut, weil du nicht weißt, wann, wie, wo, was. Du musst Englisch sprechen. Oh mein Gott. Du weißt nicht, wie ist er? Geht der raus? Machen wir was falsch? Mach ich was falsch? Ich kann das ja eigentlich gar nicht. Er will vielleicht singen, man weiß aber nicht. Weißt du, was ich meine? Das war der anstrengendste Abend meines Lebens. Ja. Wirklich, das war jetzt im Nachhinein natürlich auch. Und im Nachhinein denke ich immer, Mann, du hast doch gemerkt, dass Liam Gallagher, der wollte doch einen Whisky trinken, der wollte doch erzählen. Ja. Aber ich verstand ihn einfach auch nicht, weil er der Slaughter hat, diesen komischen. Also das Ding habe ich wenigstens noch verstanden, aber Gallagher verstehe ich dann halt irgendwie auch nicht. Er kultiviert es ja auch, so einen Slang zu sprechen. Das
sind auch so Leute, wo das Umfeld einen dann auch vorher so wahnsinnig macht, ne? Wo so alle Leute vorher tausendmal telefonieren, sagen, ja, du musst aufpassen, der mag nicht und dies und das und jenes und so.
Also wir hatten ja John Legend da und das war aber noch zu einer Zeit, muss man sagen, als Deutschland den noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Ich hörte den aber schon jahrelang, weil ich den ganz toll, immer schon toll fand. Also ich sag mal, ich war Fan des frühen John Legend, aber so oft macht er ja auch nicht Platten. Ich glaube, der hat jetzt gerade wieder eins gemacht und habe den mit diesem Song eingeladen und meine Redaktion sagte, wirklich, willst du den wirklich ein? Dann sag ich, ja, ey, sorry, John Legend, der ist super, der ist toll. Ja gut, laden wir ein. Und ich singe ja gerne mit ist für alle schrecklich, ich weiß, aber ich mach's nun mal gerne. Das ist nun mal Teil dieser Sendung.
So, bei
John Legend, ich muss. Ich will ja gar nicht, aber man verpflichtet mich dazu. Sonst wird die Sendung abgesetzt. Oh nein, das war mir ehrlich. Es war so, dass ich sagte, bitte erzählt ihm nicht, dass ich mitsingen werde. Ich weiß, das wird Ärger geben. Er ist ein großer amerikanischer Star, bei uns noch nicht ganz so bekannt. Es ist ja, und das behaupte ich auch jetzt einfach, und ich bin mir auch sicher, dass es so ist, dieser Song, dieser All I mean and All of You, der ist ja durch unsere Sendung wirklich in Deutschland zum Hochzeitslied des Jahrhunderts geworden. Das muss man ganz klar so sagen, weil der in Amerika eh immer schon groß war. Ja. Und der hatte drei Bodyguards dabei und einen Agenten, der immer sagte, wenn diese Moderatorin mitsingt, war's das. Und dann kam natürlich auch meine Redaktion, alle angespitzt wie ein Bleistift mit, du darfst nicht und auf gar keinen Fall und du darfst dich nicht ihm nähern und du darfst nicht mitsingen und wenn du irgendwas mitsingst, dann habe ich gesagt, Leute, leck mich, lass mich in Ruhe. Ja. Dann kam er rein und er war so nett und er war so lieb und er war so freundlich. Und dann habe ich einfach gesagt, John, Folgendes, ich habe eine zweite Stimme geübt. Ich würde die jetzt gerne, wo wir hier rehearseln quasi, würde ich die gerne mitsingen und du sagst mir gleich einfach, finde ich gut, machen wir oder finde ich nicht gut, lassen wir weg. Ja. Und er sagte, oh ja, that's a good idea. Und dann haben wir es gemacht und dann stand er auf und strahlte, umarmte mich und sagte, das war sehr toll, so machen wir das. Ja. Draußen unterdessen infarktete aber natürlich der Manager, der sich von uns übergangen fühlte und die Bodyguards wussten auch nicht, was sie machen sollen. Also großer Moment, ich bin bis heute stolz drauf und er kam auch rein und hat trotzdem gesungen und ich durfte mitsingen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf.
Ja.
Finde ich immer noch gut.
Das stimmt, das finde ich auch gut. Du hast ja dann selber viele Soloplatten gemacht. Du hast auch mal gesagt, weil jetzt dein aktuelles Album, das jetzt in den Startlöchern steht, wo wir ganz am Anfang kurz drüber geredet haben, heißt 55. Mhm. Und du hast gesagt, du hättest gedacht, nach Adele könntest du auch mal so eine Alterstrilogie machen.
Na, ich hatte schon vor Adele ein Album, das hieß Weiblich ledig 40. Ja. Und dann kam Adele und ich war von Anfang an, ich habe die hier noch im kleinen Stageclub gesehen, als sie auf Promotour war. Und ich bin umgefallen, als ich die damals habe singen hören. Also wirklich. Ja. Dann brachte die das erste Album raus, hieß 19. Und dann kam ich mit meinem zweiten Album, das habe ich dann, glaube ich, sogar auch anders genannt. Dann nannte sie ihr zweites Album 21. Und dann kam ich mit meinem, das hieß dann 48, nach dem 40. Und da war meine Idee zu sagen, du Adele, 19, 21, das kann jeder, aber sei mal im Pop-Business und schreib da drauf 48. Das war eigentlich ein kleiner Gag.
Ja.
Und ich weiß, in einem Interview von Adele habe ich gelesen, dass sie auch, glaube ich, mit den Nummern aufhört, mit den Zahlen, weil sie das als Trilogie sieht. Also ja. Diese 19, 21, 25 als Trilogie und damit jetzt aufhört. Ja. So sagte man. Vielleicht mache ich das mit der 55 auch so. Ich habe dann gesagt, dann meine Trilogie ist jetzt die 55. Damit ist es 40, 48, 55. Andererseits, man weiß ja nie, was passiert, ob es nicht doch noch eine 66 gibt irgendwann. Aber vielleicht wäre mir das zu billig.
Ich weiß gar nicht, wenn 40, 48, zwischen den ersten beiden Titeln sind 8 Jahre, dann zwischen 48 und 50 sind 7 Jahre. Das heißt, du musst jetzt 6 Jahre, das heißt, du musst 61, müsste das nächste
vielleicht sein. Vielleicht wird's 61. Ja. Vielleicht brauche ich fürs nächste Album nochmal 2 Jahre länger als für dieses Album. Das hat jetzt 4 Jahre gedauert, das nächste müssen wir wieder machen. Dauert dann 6. Ich würde das, glaube ich, würde eher, glaube ich, die 61 als die 66 machen.
Ja. Du hast ja auch zur Tour. Die Tour ist jetzt verschoben, wie alle möglichen Tourneen auf 2022.
Nee.
Achso, ihr habt die von Anfang an nur so spät geplant.
Die Tour war quasi immer schon für 22. Ich finde das ein bisschen wichtig, weil ich immer dieses Verschieben von, wir verschieben jetzt von Dezember auf Februar, ja. Wir verschieben jetzt von Februar auf April. Ja, Leute, es scheint doch jetzt so zu sein, dass 21 irgendwie nichts geht. Ja. Ich nehme an, also nichts von dem, was schon verkauft ist an Tickets. Ich nehme an, es werden sich alle ein Bein ausreißen dafür, dass wir sehr viele Festivals. Ich glaube, wir werden noch nie einen so schnell an früh anfangenden und bis spät in den Winter gehenden Festival-Sommer haben, ja. wie 2021. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja, auch super. Also ich glaube, da wird alles möglich gemacht werden, um einfach Musik unter einer frischen Luft zu haben, sowas. Ja. Ich bin aber nicht der, ich wusste, dass ich nicht der Open-Air-Künstler bin. Ich muss die Songs inszenieren, ich brauche Licht, ich will Dunkelheit haben, ich will morbide Stimmungen und dann wieder das große Licht und so weiter. Das ist ein bisschen Musiktheater, was ich noch mache. Ja. Ich mache manchmal am liebsten so 10 Auftritte in Deutschland, Open Air. Das ist auch immer gut und ich hatte auch immer Glück bisher. Aber mir fehlt da immer ein großer Teil der Inszenierung. Ja. Also das Hellsein, alle sehen. Ich bin das auch nicht gewohnt, schon aus meinen Queen Bee-Zeiten nicht. Da war immer alles ein schwarzer Kasten und dann wurde da Musiktheater gemacht. Und das habe ich irgendwie immer noch, ich sage ja auch zu den großen Venues, ich sage ja zu der U2-Arena immer noch, wann müssen wir im Theater sein?
Ja, ich sehe dich jetzt auch nicht so mit so Autokino-Konzerten oder so.
Nee, ach sowas, das mache ich sowieso nicht. Das Gute ist, ich arbeite jetzt auch seit 25 Jahren wirklich sehr hart. Ich könnte mich auch morgen hinsetzen, mir ein Stück Kuchen holen und sagen, ich glaube, ich mache gar nichts mehr. Vielleicht gehe ich jetzt wieder in die Apotheke. Ich habe schon mal nachgefragt für ein Praktikum, wenn es dieses Jahr so ist, dass wir wirklich gar nicht auf die Bühne können. Das können wir ja nicht. Ich werde die Sendung machen und vielleicht fahre ich mal wieder nach Sylt und dann mache ich ein Praktikum in der Apotheke. Das würde ich wirklich ganz schön finden.
Warum nicht?
Warum nicht? Nee, wirklich. Ich hatte wirklich Spaß. Meine Schwestern sagen allerdings immer, lass es, Ina. Der Job heute hat nichts mehr zu tun mit dem, was du vor 25 Jahren gemacht hast. Es ist wirklich ein anderer Job. Ja. Ich würde es ja nur mal gerne sehen.
Es ist viel mehr Verkäufer als jemals zuvor wahrscheinlich.
Weniger. Ich glaube, es wird nicht mehr angerührt. Es werden, glaube ich, keine Zäpfchen mehr gegossen. Es wird, glaube ich, keine Salbe mehr gerührt. Und ich glaube, heute ist es sehr viel wichtiger geworden zu gucken, gibt's das Medikament überhaupt noch, kann Indien überhaupt liefern? Und wenn wir es austauschen, wer bezahlt das? Wer bezahlt hier die Differenz von dem Rezept zu diesem Nicht-Generikum, was wir hier gerade in der Hand haben? Ich glaube, da ist es viel wirtschaftlicher, alles, der ganze Job, viel bürokratischer. Und bei uns roch es halt wirklich noch nach Jod.
Jod, ist Jod.
Ist Jod jetzt.
Kannst du noch Zäpfchen gießen oder was? Machst du das manchmal noch für einen Heimgebrauch?
Nein. Wofür sollte ich mir was gießen? Zum bisschen Pfeffer rein oder sowas?
Ich weiß,
oder
was ich, keine Ahnung.
Pfeffer mit ein bisschen Masse.
Wenn man es schon mal kann, wer weiß.
Ich glaube, wir hatten Belladonna-Zäpfchen. Aber was? Belladonna ist ja eigentlich immer ein Herzmittel gewesen. Na. Warum als Zäpfchen? Keine Ahnung, muss ich nochmal nachschlagen. Aber so Belladonna-Zäpfchen kann ich mich dran erinnern. Fingerhut ist Belladonna übrigens. Also was wir eigentlich als Gift kennen. Ja. Das muss ich jetzt wirklich nochmal nachschlagen. Oder wirst du jetzt Nachrichten kriegen, was das genau, wofür das genau sein soll? Also es wurden Zäpfchen gegossen und ich könnte es heute noch, weil es ist überhaupt nicht schwer. Es gibt sogenannte Zäpfchenformen. Du musst halt die Salbe erwärmen, die Substanz reinrühren und dann gießt du das in die Form. Das ist so, wie Weihnachtsmänner gegossen werden eigentlich. Ja. So werden auch Zäpfchen gegossen. Nur, dass du beim Weihnachtsmann, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn die Zipfelmütze mal nur halb voll ist mit Schokolade. Das ist beim Zäpfchen ein bisschen anders. Das sollte dann in der beim Abwiegen alles stimmen.
Du hast ja für die Tour, sind auf jeden Fall 55 Stops vorgesehen.
Ganz gut, ne? Ehrlich gesagt, ich habe das so verkauft, als hätte ich es extra so gemacht. Stimmt aber leider gar nicht. Ich habe die gezählt.
Zu deinem Album 48 gab es auch 48 Tourstops.
Nee, wirklich?
Ja.
Ach, das ist ja ein Knaller.
Deswegen habe ich jetzt gedacht, dann muss es ja eine Masche sein. Also zweimal ist doch kein Zufall.
Nee, aber das ist ja wirklich ein Knaller. Ja. Nee, das wusste ich nicht. Und die 55, ganz ehrlich, ist zufällig. Weil ich habe die nachgezählt und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass das jetzt genau 55 sind. Das müssen wir irgendwie mit in den Pressetext schreiben. So nach dem Motto, passend zum Albumtitel gibt es jetzt auch 55 Konzerte. Naja, das ist ehrlich gesagt Zufall.
Okay, verstehe. Und hast du das Gefühl, dass, also jetzt vor allem, wenn man, ich meine, da liegen auch noch andere Alben dazwischen, aber gehen wir jetzt also von der Trilogie aus, von 40, 48, 55. Hast du das Gefühl, dass die Themen, die du besingst auf deiner Platte irgendwie, dass die sich grundlegend ändern? Oder ich hatte mal vor ein paar Jahren, saß ich mal mit meiner Mutter zusammen, habe ich mit der unterhalten, gar nicht so lange her. Und dann ging es auch so ein bisschen so um meinen Vater und so weiter. Und dann hat die irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, Nils, das Ding ist ja, man selber fühlt sich ja nie alt. Alle sagen einem, man sei alt, aber man selber, es gibt keinen Zeitpunkt im Leben, wo du von dir selber sagst, oh, jetzt bin ich alt. Das gibt's einfach nicht.
Also, die Frage ist ja, bis wann sagt man eigentlich älter und ab wann sagt man eigentlich alt? Ja. Also ich würde jetzt schon sagen, 55 ist älter. Bei dir würde ich es noch nicht sagen.
Ja, 44 ist noch nicht älter, nö.
Nö, du bist aber so Mitte drin, irgendwie, was hast du gesagt, Mitte 40? 44?
Genau.
Ja. Und ich finde, 55 ist älter, 66 ist auch noch älter. Anfang 70 auch noch. Wann ist alt? Ab Mitte 70?
Ja, keine Ahnung.
Sind meine Shanties alt?
Ja, wahrscheinlich.
Naja, aber die Frage ist, wann fühlt man sich älter und wann fühlt man sich alt? Alt, glaube ich, fühlt man sich wirklich nie, außer vielleicht ab 80. Ja. Aber älter wundert mich, muss ich sagen. Ich fühle mich schon älter. Und ganz ehrlich, dieser Körper mit jeder Zelle ist ja 55 Jahre lang auf dieser Welt. Der ist ja älter. Ja. Mein Gehirn ist in manchen Sachen schon älter. Mein Körper, da tut schon ab und zu mal irgendwie ein Handgelenk weh oder ein Knie weh. Gut, das tut manchmal auch mit 30 weh. Aber ich würde schon sagen, doch, ich bin älter. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Also ich finde das jetzt nicht toll. Aber ich meine, du kannst es ja nicht ändern. Ich finde es aber nicht schlimm. Es ist aber ein Thema, ähnlich wie der Tod. Ich spreche halt auch gerne über das Alter. Ich spreche halt auch gerne über den Verfall. Ja. Ich spreche auch mit meinen Freundinnen gerne über, habt ihr das auch schon? Habt ihr hier auch schon mal so ein schwarzes Haar gehabt, was hier einfach so rauskommt? und dann können wir da eine Stunde drüber sprechen, wer schon irgendwo so ein schwarzes Haar hatte, was irgendwo rauskam. Ja. Das hat bei mir mit einer übersteigerten Selbstbeobachtung, glaube ich, zu tun, die ich immer schon hatte. Und ich mag den Körper als Körper irgendwie, was da so passiert, wo was wächst. Wo denn auf einmal nichts mehr wächst, wo auf einmal was rauskommt, wo was weg ist. Also alles, was sich so Veränderungen Das ist ja so. Und das stellt, da können wir jetzt so tun, als ob es das nicht gibt. Aber das hat ja jeder. Jeder beobachtet an sich. Und es kommt ja auch nicht, es kommt ja immer so, man sagt ja immer, es kommt alles so schleichend. Ich finde, das gibt schon immer so alle paar Jahre so einen Schub.
Ja, verstehe.
Nicht, dass man morgens aufwacht und denkt, wieso sind denn da jetzt auf einmal Haare, sondern, also, aber es ist schon, manchmal denkt man, oh, jetzt ist aber doch viel mehr das und das. Ja. Oder wenn man früher dick wurde, wurde irgendwie alles dick und auf einmal ist dick irgendwie nur noch am Bauch und so. Ja. Also so, und das fällt einem so nicht nach und nach auf, das fällt einem auf einmal auf. Ja. Und das will ich damit nur sagen. Also mich interessiert das Thema Alter, mich interessiert aber auch das Thema Tod. Und das, ich finde es immer ein bisschen schade, dass das so ein Tabuthema ist. Und du sagst ja selber, du wirst immer so aufs Alter und alle wollen immer übers Alter mit dir reden. Ich glaube, ich bin das aber auch. Ja. Ich glaube, ich lenke sie auch gerne dahin, weil ich gern drüber spreche. Und es ist also, muss man in diesem Fall sagen, auch meine Schuld.
Du hast ja auch im Interview gesagt irgendwie, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt etwas gelassener bist und dieses, was man früher immer gesagt hat, irgendwie so, ja, die Partyfrau und die Kodderschnauze, das interessiert dich nicht mehr, sondern du willst irgendwie so ein bisschen mehr Ruhe haben quasi.
Also Partyfrau war ich ja nie.
Ja.
Was ist denn eigentlich eine Partyfrau?
Naja, so Kneipen.
Die schon so, wenn sie die Kneipentür aufmacht mit so einem Rumpelstilzchen Tanz schon so zur Tanzfläche. Und so, nee, das war ich aber auch nie. Ja. Also ich sag mal, die Feierlichkeiten, die ich im Jahr habe, wo ich wirklich betrunken bin, ist, glaube ich, 12-mal im Jahr meine Sendung. Ja. Das reicht mir aber zum Feiern auch. Wenn du das 12-mal im Jahr gemacht hast, ist das okay. Ja. Ich glaube, wenn es etwas Gutes gibt, und das hat sich die Natur vielleicht ganz gut ausgesucht oder ausgedacht, wenn schon der Körper, finde ich, so altert, was ganz gut ist, man, für mich kann ich das sagen, ob es generell so ist, weiß ich gar nicht. Aber man kriegt so ein bisschen so eine Altersgelassenheit. Ja. Also so wie heute zum Beispiel. Ne? Wir saßen im Taxi, ja. Der kam nicht durch. Du wartest da drauf oder dein Kollege wartet da drauf. Das soll losgehen. Ich komme zu spät. Das hätte mich vor 5 Jahren, wäre ich explodiert. Ja. Glaube ich. Also einfach wirklich explodiert. Und heute denke ich einfach, na komm, die wissen jetzt Bescheid, die warten schon. Und das ist, was macht das Alter, wo man denkt, und wenn irgendwas mal nicht klappt, dann klappt es vielleicht morgen. Macht dann halt einen anderen Termin oder irgendwas. Ja. Ist nicht so schlimm. Es ist alles auch nicht so wichtig, was du machst. Ja. Mundwinkel hoch, gut finden, Spaß haben, das ist irgendwie wichtig an dem, was man macht. Aber nicht, wenn mal ein Termin wegfällt oder wenn irgendwas ist. Also es ist so eine Mischung aus Altersstarrsinn, der kommt natürlich auch ein bisschen gepaart mit Altersweisheit. Kann man das sagen, dass ich weise bin? Nein, das kann man nicht. Doch,
das
darf man
nicht. Ich glaube, das kann man schon sagen, aber man selber kann immer nie auseinander, für einen selber ist das alles immer logisch und man kann nie auseinanderhalten. Das können nur die Leute von außen, was jetzt Starrsinn und was Weisheit ist. Man
das
behauptet
stimmt.
Das einfach.
Aber
ja, das
kann
weiß
man
ich
mir
doch,
gerne
das
sagen.
So
das kann man mir immer gerne sagen.
Sag mal, ich muss eine Geschichte noch unbedingt nachfragen, die ich über dich gelesen habe.
Gerne.
Und zwar hast du mal in einem Interview erzählt, du hättest mit einem Typen Schluss gemacht, weil der bei Titanic geweint hat. Der Typ hat mir so leid getan, als ich das gelesen habe.
Mir tut er ja auch leid. Aber das erzähle ich natürlich immer angetrunken in meiner Sendung. Jetzt bin ich aber nicht angetrunken. Und ich kann nur hoffen, dass er sich nicht daran erinnert, dass es das gab. Aber ich habe natürlich nur mit einem Mann in einer Beziehung diesen Film geguckt, als der rauskam damals. Ja. Ich finde bis heute den Titanic-Film überhaupt nicht gut. Ich habe den jetzt gerade irgendwie nochmal gesehen, der lief gerade wieder irgendwie in der Wiederholung. Und so nachts um 23:30 schaltet man irgendwo rein und habe gedacht, guck ihn doch nochmal weiter jetzt. Vielleicht findest du ihn ganz gut. Ich fand ihn damals schon nicht gut. Ich finde, das Pärchen passte nicht in sich irgendwie als Paar. Für mich stimmten so viele Sachen da irgendwie nicht. Und mich hat nichts daran gefesselt oder traurig gemacht. Ja. Also nicht mal nicht mal das war eine Szene. Und er hat, glaube ich, 4-mal an 4 Stellen geweint. Ich fand nicht mal eine.
Ja, wirklich sehr sensibel.
Ja, aber vielleicht ist es manchmal ja auch irgendwie der Tag. Dass jeder hat ja manchmal so einen Tag. Ich gucke dann manchmal einen Film, der ist dann gar nicht so schlimm und dann heule ich die ganze Zeit. Ja. Wo war denn das gerade? Ach ja, in Vorbereitung auf The Crown läuft er jetzt gerade wieder.
Ja.
Und dann habe ich mir nochmal die erste Staffel, weil das meine Lieblingsstaffel ist, ist jetzt gerade die 4. raus, okay. Die erste nochmal angeguckt. Ja. Und da habe ich, wo denn die Nachricht kam, die Depesche, dass nun der King George gestorben ist und so weiter. Rotz und Wasser. Da habe ich mich dann geschämt. Weil das war dann, das war, glaube ich, echt eine Mischung aus hormonell und weiß ich nicht, irgendwas. Aber dann musste ich so heulen. Vielleicht war das bei ihm sein, sein Titanic. Ja. Vielleicht.
Ich glaube, das ist doch auch, das muss doch gar nicht hormonell bedingt sein. Ich glaube einfach, dass diese Sachen alle so schlau geschrieben sind und so perfekt geschrieben sind, dass die genau darauf abzielen, dass man da, dass einem da unwiderruflich die Tränen kommen. Also ich habe gerade zum Beispiel Ted Lasso geguckt, so eine Serie, und da habe ich auch in den letzten zwei Folgen Rotz und Wasser geheult, weil das dann so schön war und alles.
Ja,
und
guck mal, und im Kino sitzt man dann immer und denkt so, ich hatte neulich Bohemian Rhapsody, das ging noch nicht mal los, da liefen mir schon, weil ich bin nun wirklich Freddie Mercury, der Star des Jahrhunderts, muss man ja ganz klar sagen, mit allem, was er kann. Und dieser Film ging los und ich fand den Film jetzt an sich speziell im Nachhinein betrachtet mit all seinen Fehlern, die er hat, muss man ja wirklich sagen, inhaltliche Fehler. Ja. Aber als es losging und ich die Musiken hörte und diese Geschichte und alles, ich habe mich geschüttelt. Ich saß halt im Kino, ich wollte nicht weinen und ich man will aber eigentlich zu Hause im Bett liegen, Laptop auf den Knien und so, was ist das? Dann will man Stopp drücken, dann will man auch was zu trinken, sich wieder hinsetzen, weitergucken. Und im Kino muss man sich so wahnsinnig zusammenreißen. Also man darf nicht hören, dass du weinst. Man hat ja in diesen Momenten dann auch nie ein Taschentuch dabei. Aber da habe ich gemerkt, wie einen das so überkommt, wenn so ein Mercury gestorben ist und du eigentlich erst dann durch den Film merkst, wie der dich eigentlich begleitet hat mit all diesen Songs. Ja. Das war für mich dann nochmal so ein Heulmoment. Das geht ja zu Hause viel besser. Heulen finde ich auch toll, aber im Kino ist es schon scheiße. Also die und dann immer dieses und eigentlich möchte man laut heulen.
Aber bei Magnolia habe ich auch Rotz und Wasser geheult im Kino. Das war ganz schlimm, weil es da so viele Szenen gab, in denen man heulen musste. Der hat mich fertig gemacht.
Aber da macht's auch Sinn. Finde ich, weil das erzählt ja eine dermaßen fesselnde Geschichte. Sowas wie, kennst du den Zeit der Zärtlichkeit? Auch mit Jack Nicholson und ich glaube Shirley MacLaine. Ja. Also wenn ich manchmal, man ist ja so sehr, ich bin manchmal pervers drauf, dann sage ich, ich möchte jetzt heute mal einen Film gucken, bei dem ich weine und dann lege ich immer Zeit der Zärtlichkeit rein und dann kann ich schon alles hinstellen, meine Tücher alles schon hinlegen und dann ich weiß schon genau, wo die Schleusen aufgehen. Und wenn ich mehr Zeit habe, dann nehme ich Jenseits von Afrika. Der geht auch immer. Ich hatte eine Farm in Afrika, Nähe der Gwumba-Berge. Ich mag das so. Ich kann das nicht, aber ich mag das sehr.
Die Rolle von Jack Nicholson in Zeit der Zärtlichkeit sollte ursprünglich Burt Reynolds spielen.
Wirklich?
Und dann hat er abgelehnt, weil er gesagt hat, nee, das ist doch Quatsch. Und dann hat Jack Nicholson dafür einen Oscar bekommen. Dann hat man Burt Reynolds die Hauptrolle in Einer Flug über das Kuckucksnest angeboten. Und hat er gesagt, ach Quatsch, so einen Scheiß spiele ich nicht. Und dann hat Jack Nicholson dafür auch einen Oscar bekommen.
Ja, man weiß halt nicht, wie Burt Reynolds das wegsteckt, ne?
Das stimmt. Aber für mich war es einer der tollsten Schauspieler.
Ja, aber Jack Nicholson war einer der tollsten. Nein.
Nee, Burt Reynolds. Ich liebe Burt Reynolds. Nee,
ich liebe Nicholson, muss ich sagen. Also.
Ja, dann treffen wir uns mal für einen Kampf und kämpfen das mal aus.
Ja, es gibt ja nicht so viele Filme, wo ich sage, da gucke ich diesen Film, weil ich weiß, der spielt mit. Aber bei Jack Nicholson, wüsste ich, gucke ich immer. Bei Meryl Streep, außer ihre ABBA-Filme, die ich bis heute überhaupt nicht weiß, worum es geht. ABBA hat mich nie interessiert. Da hat mich auch dieser Film nicht interessiert. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was Meryl Streep in einem ABBA-Film macht. So ignorant kann ich dann auch sein. Ich würde auch nie ich war noch niemals in New York Musical gehen oder sowas, weil dann höre ich mir die alten Originale an von Jürgens. Aber ich würde jetzt nicht in so ein Musical gehen und so ähnlich ging es mir mit dem ABBA-Ding auch. Aber es gibt so wenige Schauspieler, wo ich einfach sage, scheißegal, gehe ich hin. Gucke ich, weil der oder die da mitspielt.
Du hast auch mal, um das vielleicht jetzt noch abschließend, weil ich es aber so schön fand, spreche ich es nochmal schnell an. Du hast mal gesagt, dass du manchmal so irgendwie abends nach so einem stressigen Tag überhaupt erst zum Fernsehen guckst und dass du immer mal gerne so ein bisschen durchsäppst und guckst und so, dass es für dich nichts Schlimmeres gibt als die Anklatscher bei der Küchenschlacht.
Ist aber auch lang, da gab es die Küchenschlacht.
Ja, da gab es die Küchenschlacht noch. Und das finde ich so schön, weil da geht es mir nämlich ähnlich. Das Klatschen in der Küchenschlacht ist das Schlimmste, was es gibt.
Ja, es ist der Grund, es nicht einzuschalten.
Ich finde, es ist das Zweitschlimmste. Weil ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn in der Küche...
Darf ich raten? Ja. Geht's auch um Küchenschlacht?
Ja.
Okay, dann sag du.
Das Schlimmste, finde ich, ist in Küchenschlacht und ähnlichen Formaten, ist, wenn das Publikum macht. Da kriege ich Gänsehaut von innen, weil ich es so gruselig finde.
Und ich weiß immer nicht, warum haben wir diese Gänsehaut, wenn sowas passiert? Dieses Anklatschen, wenn du hörst, dass einer den Leuten, er könnte ihnen ja auch gleich die Schuhsohle durchs Gesicht ziehen. wirklich, also dieses wahnsinnig laute Anklatschen. Ich würde mich ja als Moderator auch immer wahnsinnig erschrecken dabei. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Ja. Also es gab diese Zeit, als es so extrem war, in den Talkshows auch. Dieses Anklatschen in den Talkshows, Das war, fand ich immer schon schrecklich. Deswegen war für mich auch klar in meiner Sendung, es wird kein Warm-Upper und es wird kein Anklatscher geben. Ja. Wenn ich es nicht schaffe, schafft es sonst auch keiner, weil nämlich das so nervös macht. Aber ich möchte von dir wissen, Nils.
Ja.
Es gibt ja diesen Begriff Misophonie und den habe ich relativ stark in mir. Ja. Also so lautes, eingeschenktes Wasser in so Fernsehsendungen, wo das Einschenken des Wassers, Sturzwasser mit Kohlensäure in so ein Glas, weil das macht man in der heutigen Zeit in ganz vielen Sendungen, weil sich irgendjemand mal überlegt hat, du, die Leute trinken ja nie in der Sitcom. Die müssen doch trinken in der Sitcom, trinken doch normal auch. So ab jetzt wird jetzt überall getrunken und laut eingeschenkt in so Gläser. So, wenn man das nicht hören kann oder wenn einer mit dem Kugelschreiber immer so macht, die es machen, hören es nicht. Mich kannst du damit foltern. Ja. Ist sogenannte Misophonie. Du bist nicht mehr in der Lage, Geräusche wegzumachen oder das Geräusch an sich stört dich, weil sowas wie Schmatzen, im Kino sitzen und dieses Tütengeknistere. Ja. Ist dieses Klatschen, Anklatschen und ist das etwas Misophonisches? Weil woher kommt die Gänsehaut? Oder weil wir uns verarscht fühlen?
Ich glaube auch, dass beide Geräusche nochmal unterschiedlich sind. Also ich meine, wir beide als Menschen, die im Fernsehen wie du arbeiten oder wie ich gearbeitet haben, kennen das halt und hören das natürlich sofort. Das ist halt so Berufskrankheit quasi. Mhm. Deswegen fällt uns das auf. Ich glaube, anderen Leuten fällt das beim Klatschen nicht so auf. Aber dieses ist halt ein dermaßen unechtes Geräusch. Also weil ich habe noch nie irgendwo gesessen und Essen jemand anders machen sehen und gesagt, also man merkt nicht, dass das so gelernt und hingefälscht ist irgendwie.
Ja.
Das macht einen, glaube ich, wahnsinnig wütend in dem Moment.
Ja, wütend. Und ich musste dann auch wirklich umschalten. Ja,
das kann ich
so sagen. Aber ich weiß im Moment gar nicht, es gibt ja immer so Phasen im Leben. Dann hast du die Phase, da guckst du Kochshows, bis irgendwann zu viel gemmt wird und angeklatscht wird. und die Teller gedreht und irgendwann habe ich auch gedacht, was für ein unnützes Programm eigentlich für mich. Ich kriege nichts ab von diesem Essen, ich weiß nicht, wie es schmeckt, ich weiß nicht, wie es riecht und ich kann überhaupt nicht kochen.
Ja, du hast gesagt, du kochst im Jahr 2-3 Mal irgendwie, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, man müsste mal definieren, was Kochen eigentlich, wo Kochen anfängt und wo zusammenschütten, das wäre vielleicht noch eine Zwischenstufe. Ist ja auch nicht schlimm, habe es halt nie gelernt und nie Interesse dafür entwickelt. Ja. Aber ich wunderte mich immer, warum man dann so eine Kochshow guckt. Warum gucke ich dann eine Kochshow, was ja nichts mit mir zu tun hat. Aber ich gucke auch eine Serie wie This Is Us, die auch nichts mit meinem Leben zu tun hat. Da geht's nur um Familie, um Familienverhältnisse, Brüder, Schwestern, Mutter, Kind, Vater, Tod, wo ich denke, nichts an dieser Serie hat irgendwas mit deinem Leben zu tun. Ja. Und warum guckst du es so gerne? Übrigens auch großes Heulpotenzial, ja, finde ich.
Das
ist das. Also durch so kleine Momente. Also ich würde gerne, falls dieser Mensch zuhört, der damals, mit dem ich damals im Kino war und auch viele Jahre liiert war, als er geweint hat beim Titanic, ich würde mich gerne entschuldigen für diese Aussage, weil ich habe jetzt auch schon sehr oft geweint und ich kann jetzt nicht behaupten, dass jeder Film, bei dem ich geweint habe, es wert gewesen wäre.
Wenn du ihn nicht geghostet hast nach Titanic, dann ist das schon mal viel gewonnen.
Nee, geghostet habe ich da nicht. Es war auch ein Schleichender. Es hat sich dann ausgeschlichen, weil ja, es war nicht direkt. Ich bin nicht hinten. Ich habe nicht gesagt, ich gehe mal eben zum Klo während des Films und war nicht mehr gesehen.
Oh, ich weiß eh wieder ausgehen.
Wir sind ja auch gemein. Wir wollen ja immer, dass Männer die Gefühle zeigen und weinen. Aber dann wollen wir auch wieder, dass sie rausgehen zum Weinen. Und dann weiß ich, ja, Mario Bart, das ist alles gesagt über Männer und Frauen. Aber anscheinend ist es ja immer noch ein Thema, was uns doch auch irgendwie interessiert.
Ach, ich finde auch, man muss da gar nicht so viel so hochhängen, wie es immer getan wird.
Ja, immer ist alles so streng. Im Sinne von, das darfst du noch, das darfst du nicht mehr. Männer und Frauen ist um. Ich finde, es gibt immer noch Sachen, die man darüber erzählen kann.
Absolut.
Aber nun gut, ich bin auch oldschool.
Du erzählst die Sachen auf deinem neuen Album 55, erscheint am 20.11. Sehr aufregend immer, wenn ein neues Album rauskommt. Also selbst bei jemandem wie dir, die irgendwie schon so viele Alben veröffentlicht hat. Ich wünsche dir den allergrößten Erfolg, den man mit so einem Album haben kann damit.
Ich mir auch, Nils.
Ja, dann sind wir schon zu zweit, das ist doch super. Dann.
Ja, ganz ehrlich. Ja, ich wünsche mir das auch. Sind das deine Worte zum Rausgehen aus dem Podcast oder ist das etwas, wo ich noch etwas sagen soll dazu?
Nee, du kannst gerne was dazu sagen, aber ich leite sozusagen den Ausgang ein.
Ja, also es ist, wie du schon sagst, immer sehr, sehr aufregend und immer ist irgendwas. Diesmal ist halt Corona, das heißt, das Baby ist geboren, aber man hat mir gesagt, ich darf es erst in einem Jahr hochhalten und machen und den Leuten zeigen. Also wenn man sich vorstellt, Mama, ich kann dir das Album aber erst in einem Jahr, das Baby erst in einem Jahr zeigen. Ich bin deswegen jetzt seit vorgestern bei Instagram, weil ich jetzt so das Jahr über wird mir ein bisschen langweilig sein. Ich darf nicht auf die Bühne. Ich möchte aber mit den Leuten in Kontakt bleiben, so nach dem Motto, finden die Konzerte jetzt statt? Was macht Corona? Was machen wir mit dem Auftritt und mit dem Auftritt? Ja. Und Insta, finde ich, bietet immer die Chance, dass die Leute, die dir folgen, die mögen dich ja meistens auch. Ja, also ich glaube, ich kann behaupten, ich folge, glaube ich, niemandem, wo ich sagen würde, oh, der nervt mich so. Ja. Das würde ich halt nicht machen. Ja. Also wer mir folgt, glaube ich, der mag mich auch. Und dem kann man dann auch sagen, hör mal, das und das passiert mit dem Album, das mit den Konzerten und so weiter. Dafür finde ich das ganz gut. Und jetzt die Promophase wird ein bisschen hart. Aber ich sag dir auch was, Nils, wenn sich ein Album mal weniger verkauft durch Corona, als es sich sonst verkauft, es ist auch scheißegal. Ich habe einfach ein super Album gemacht und davon geht die Welt nicht unter, wenn man nicht nach München fahren kann, vielleicht um da eine Fernsehsendung
Radio
zu machen
Gong
oder nach Österreich. Ja, oder sowas. Ist ja so. Es macht Spaß. Ich bin gerne in Radiostationen, weil ich das auch nur alle paar Jahre bin, wenn ich ein Album mache. Aber wenn es dann mal nicht so ist, es gibt Schlimmeres.
Das stimmt. Ja.
Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich hatte dieses Album in der Hand und habe gesagt, so Leute, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat gesagt, in dem Moment, wo man sagt, mehr geht nicht. Ich habe hier keine Sekunde für dieses Album das Gefühl, da ist noch irgendeine Schwachstelle. Ja. Vielleicht für andere, aber für mich gibt es keine Schwachstelle mehr auf diesem Album. Ja. Und da würde ich jetzt so ehrlich sein und sagen, das könnte ich nicht über jedes Album sagen.
Na, ist doch schön, dass du das über das Jetzige sagen kannst.
Ja.
Ich hoffe, die Leute sagen das auch alle und kaufen und streamen, dass wir blöde und lernen in den 2 Jahren jetzt die Texte auswendig, damit dann, wenn du dann auf Tour kommst, irgendwie alle alles schön mitsingen können.
Ich hoffe.
Das wäre doch ein großer Spaß. Für mich war es auf jeden Fall ein riesengroßer Spaß. Es hat sich gelohnt, diese 4 Staffeln Songpoeten zu warten, bis wir beide endlich sprechen können. Es war noch viel toller, als ich es mir vorgestellt habe mit dir.
Wirklich, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Nils. Ich habe gedacht, es wird so ein bisschen langweiligerer Nerd Talk, so über Musik und Musikgeschichte. Ja, aber ja, das machst
Dank.
Du ja gar nicht. Du machst das ja ganz toll.
Ja,
das könnte ja einfach auch eine ganz normale MTV-Sendung sein. Also
ja,
man muss das ja gar nicht nur als Podcast.
Ich will halt
verkleiden.
Immer, dass die Interviews Spaß machen und zwar vor allem denen, die interviewt werden. Alles andere ist mir immer erstmal so ein bisschen egal. Aber ich finde, also da ich ja auch selber schon ein paar Mal im Leben interviewt wurde, weiß, dass es nichts Langweiligeres gibt, als langweilige Interviews zu geben oder geben zu müssen.
Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist Musik machen immer das eine, aber über Musik reden ist dann auch,
das stimmt,
auch nicht so spannend.
Das stimmt. Aber das war ganz toll heute mit dir und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, widersprechen, wiederhören, weil ich habe noch ein paar Geschichten aufgeschrieben, die ich unbedingt noch mit dir abklären muss.
Oh Mann!
Aber unsere Zeit ist rum.
Also, wir klären die noch ab, die Geschichten, und vielleicht sehen wir uns ja mal in meiner Sendung dann wieder und reden da weiter. Das wäre doch toll.
Wenn du mich rufst, bin ich sofort am Start.
So, das ist der richtige Satz. Hör ich auch nicht mehr so oft.
Liebe Ina, alles, alles Gute und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Ich danke dir, Nils. Tschüss.
Danke dir. Tschüss. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei den Songpoeten. Macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.